Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Echsen, Fliegen, Seepferdchen und ein Maulwurf werden unsere Sendung heute bereichern. Und trotzdem wird es keine Sendung über Tiere. Was erwartet Sie in Forschung aktuell? Wir nähern uns den Katastrophen, die das Ende der Dinosaurier besiegelt haben, klären, warum eine US-Amerikanerin gar nicht erst als Mörderin hätte verurteilt werden dürfen, stellen ein Buch über die Untiefen der Erinnerung vor und blicken auf den Mars, wo ein Maulwurf sich auf die anstehenden Bohrarbeiten vorbereitet. Zu all dem herzlich willkommen. Am Mikrofon ist Christiane Knoll. Der Streit ist schon Jahrzehnte alt. Was fegte die Dinosaurier von der Erde? War es der Einschlag eines Asteroiden oder der Ausbruch eines verheerenden Vulkansystems? Beides ist möglich. Auch wenn der Streit in der Öffentlichkeit schon lange entschieden scheint, zugunsten des Einschlags wurde die Debatte auf Konferenzen weiterhin leidenschaftlich geführt und manchmal auch laut. Inzwischen nähern sich die beiden Lager an und Hightech liefert wichtige Mosaiksteine, um das Bild zu vervollständigen. Dagmar Röhrlich.
Nizza 2003. Eine Pressekonferenz auf einer geowissenschaftlichen Tagung. Es ging einmal mehr um das Massenaussterben am Ende der Kreidezeit. Das Denkwürdige an dieser Pressekonferenz: auf dem Podium kam es zum offenen Streit zwischen den Anhängern der Einschlags- und denen der Ausbruchstheorie.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, über eine wissenschaftliche Frage so wütend zu werden, dass man sich auf einer Konferenz anschreit. Doch ich glaube, dass die neue Forschergeneration nun die guten Argumente der anderen Seite anerkennt.
Blair Sheeney von der Princeton University gehört zu dieser neuen Forschergeneration, die sich nun der Frage annimmt, was die Dinosaurier vernichtet hat. Als vor 66 Millionen Jahren ein Asteroid dort einschlug, wo heute die Yucatan-Halbinsel in Mexiko liegt, lief auf der Erde bereits eine andere Katastrophe. Im heutigen Indien riss die Erdkruste immer wieder über hunderte von Kilometern hinweg auf, Lavafluten ergossen sich über das Land und feurige Fontänen schossen hoch hinauf in die Luft. Eine kilometermächtige, treppenförmige Basaltdecke entstand damals, die Deccan-Traps. Solche sogenannten Flutbasaltausbrüche können Massenaussterben auslösen, vor allem wegen des Treibhauseffekts, den sie mit ihren Klimagasen anfachen.
Wenn wir uns jetzt das Massenaussterben am Ende der Kreidezeit anschauen, dessen bekannteste Opfer ja die Dinosaurier waren, dann haben wir also zwei Verdächtige, eben den Asteroideneinschlag und den Flutbasaltausbruch. Wir versuchen nun mit Hilfe hochpräziser Datierungen herauszufinden, wann genau die Deccan-Traps ausgebrochen sind und wie sie mit Einschlag und Massenaussterben zusammenhängen.
Wären die Deccan-Traps die Hauptschuldigen, müssten sie vor dem großen Sterben so schnell und massiv ausgebrochen sein, dass sie das Klima kippen lassen konnten. Bislang jedoch waren die Datierungen der Deccan-Traps nicht genau genug, um die Frage auch nur annähernd zu beantworten. Courtney Sprain von der University of Liverpool, die zuvor an der University of California in Berkeley tätig war.
Wir konnten bislang die Rolle der Deccan-Traps beim Massenaussterben unter anderem deshalb nicht klären, weil wir nicht wussten, wo genau in diesen Basaltstapeln die Kreidezeit endet. Damit wussten wir nicht, ob die Basalte vor, während oder nach dem Massenaussterben ausgebrochen sind und konnten damit auch nicht abschätzen, welche Rolle sie dabei durch die vom Ausbruch freigesetzten Klimagase gespielt haben.
In Science erscheinen heute parallel die Forschungsergebnisse zweier konkurrierender Gruppen zur Datierung der Deccan-Traps. Sie haben mit verschiedenen Techniken gearbeitet, die unterschiedliche Stärken und Schwächen haben. Und sie haben unterschiedliche Minerale untersucht, erklärt Seth Burgess vom amerikanischen Geologischen Dienst. Er hat die Arbeit der Gruppen bewertet.
Die beiden Studien kommen aus zwei Weltklasse-Laboratorien für absolute Datierungen. Und obwohl sie verschiedene Techniken einsetzen, sind ihre Antworten sehr ähnlich.
Und so soll es abgelaufen sein. Der massive Vulkanausbruch begann etwa 400.000 Jahre vor dem Aufprall des Chicxulub-Asteroiden und endete rund 600.000 Jahre danach. Mindestens die Hälfte der insgesamt geförderten Lava trat nach dem Einschlag aus. So viel Einigkeit ist ein gewaltiger Fortschritt gegenüber 2003. Und es geht noch weiter.
Beide Arbeiten stimmen darin überein, dass sowohl der Ausbruch als auch der Einschlag eine Rolle bei dem Massenaussterben und der Zeit danach gespielt haben. Doch sie ordnen die Bedeutung der Ereignisse etwas unterschiedlich ein.
Die Gruppe um Blair Sheeny sieht den Flutbasaltausbruch in Indien vorne. Ihren Daten zufolge ist der Ausbruch in 4 gewaltigen Pulsen erfolgt. Der mit Abstand größte lief bereits, als der Asteroid einschlug. Der hätte dann den weit überlasteten Ökosystemen nur den Rest gegeben. In den Daten von Courtney Sprains Gruppe sind keine Pulse zu erkennen und das Gros der Lava wäre erst nach dem Einschlag ausgeflossen. Damit wäre der Asteroideneinschlag das Initialereignis und die Deccan-Traps hätten vor allen Dingen die Erholung behindert.
Bis wir die Abfolge der Ereignisse noch genauer bestimmen können, wissen wir nicht, welche Interpretation stimmt.
Doch man sei auf dem richtigen Weg, urteilt Seth Burgess. Und vielleicht wird hier einmal eine große vereinheitliche Theorie zum Verschwinden der Dinosaurier daraus. Sicher scheint jedoch, dass beide Katastrophen ihren Teil dazu beigetragen haben.
Was brachte die Dinosaurier um? Dagmar Röhrlich war das über Neudatierungen der Deccan-Katastrophe, die heute im Fachmagazin Science erschienen sind. Unschuldig hinter Gittern oder gar in der Todeszelle. In den USA wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Fälle bekannt, in denen Menschen aufgrund halbgarer Zeugenaussagen, inszenierter Gegenüberstellungen oder falscher Spuren verurteilt wurden. Hunderte Häftlinge kämpfen um Beweise für ihre Unschuld. Manche bekommen Unterstützung vom Innocence Project. Der Fall einer jungen Frau wurde jetzt auf der Jahrestagung der US-amerikanischen Gesellschaft für Rechtsmedizin in Baltimore vorgestellt. Michael Stang mit den Einzelheiten.
Am 8. Juli 2001 wurde in Las Vegas der Leichnam von Darren Bailey entdeckt. Der gewaltsame Tod des Obdachlosen soll nach Aussage des Leichenbeschauers rund 24 Stunden zuvor eingetreten sein. Eine direkte Verbindung zur Kirsten Blaise Lobato gab es nicht. Aber 2 Monate zuvor soll die US-Amerikanerin sexuell belästigt worden sein. Die Beschreibung ihres damaligen Angreifers und des nun Getöteten sollen übereingestimmt haben. Das Motiv, das die Ermittler der Angeklagten unterstellten, war Rache.
Bei meiner Verurteilung war ich 19 Jahre alt. Ich bekam eine Strafe von 40 bis 100 Jahren. Ich dachte, dass ich im Gefängnis sterben würde. Und ich bin so froh, dass ich falsch lag.
In einem Video des Innocent Projects erzählt Kirsten Blaise Lobato ihre Geschichte. Den Antrag, eine DNA-Analyse zum Beweis ihrer Unschuld zuzulassen, lehnte das Gericht ab. 2009 beschäftigte sich Gail Anderson mit dem Fall. Die Rechtsmedizinerin der Simon Fraser Universität im kanadischen Burnaby ist Spezialistin für Entwicklungsstadien von Insekten auf Leichen.
Schmeißfliegen legen unmittelbar nach dem Tod einer Person ihre Eier auf dem Leichnam ab und die Larven schlüpfen nach einer vorhersagbaren Zeit. In bestimmten Situationen können sie aber keine Eier dort ablegen. Die Nacht gehört dazu.
Die Wissenschaftlerin entdeckte Unstimmigkeiten im Fall Kirsten Blaise Lobato.
In diesem Fall gab es keine Fliegeneier auf dem Leichnam, obwohl das Opfer laut ärztlichem Leichenbeschauer schon einen Tag lang tot war. Da stimmte etwas nicht. Meiner Meinung nach trat der Tod erst ein, als es schon dunkel war. Aus den Gerichtsunterlagen geht hervor, dass der Todeszeitpunkt aber nie angezweifelt wurde. Das war entscheidend, denn die Angeklagte hatte ein Alibi, wenn man vom späteren Todeszeitpunkt ausging.
Durch eine eidesstattliche Erklärung der Rechtsmedizinerin kam schließlich Bewegung in den Fall. Nach mehreren Versuchen wurde das Verfahren 2016 neu aufgerollt. 2 weitere Gutachten von Insektenforschern bestätigten Gail Andersens Einschätzung. Kirsten Blaise Lobato war unschuldig. Am 2. Januar 2018 wurde sie freigelassen, nach mehr als 16 Jahren im Gefängnis. Dieser Fall zeigt einmal mehr, wie wichtig eindeutige wissenschaftliche Methoden für die Justiz sind. Das betrifft nicht nur die Genetik, mit deren Hilfe viele Täter verurteilt, aber eben auch viele unschuldige Menschen freigesprochen werden, manchmal erst nach vielen Jahren oder gar Jahrzehnten. Die Forschung zu Insekteneiern an Leichen ist jedoch schon lange ausgereift und wird auch von Gerichten seit vielen Jahren anerkannt. Mangelhaft im Fall Lobato war lediglich die Umsetzung.
Michael Stang über den Fall Lobato. Es ist übrigens der 200. Fall, bei dem das US-amerikanische Innocence Project nach 16 Jahren Gefängnis einen Freispruch erreichen konnte. Haben Sie sich schon einmal überlegt, dass es gut sein kann, wenn unser Gehirn altert? Ein Buch über das Gedächtnis liefert die Antwort.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
Es sieht wie ein Seepferdchen aus, lebt aber nicht im Wasser. Er sitzt im Gehirn und trägt den wissenschaftlichen Namen Hippocampus, das lateinische Wort für Seepferdchen. Für unser Erinnerungsvermögen ist er unerlässlich. Die Osloer Neuropsychiaterin Hilde Østby und ihre Schwester, die Journalistin Ylva Østby, haben ihn deshalb im Titel ihres Buches ins Zentrum gerückt. Nach Seepferdchen tauchen, ein Buch über das Gedächtnis. Und sie haben unser Erinnerungsvermögen tatsächlich mit Hilfe von Tauchern getestet. Würde der Ort ihr Gedächtnis beeinflussen?
Die Taucher, die sich unter Wasser die Wörter einprägen und sie dort wieder aus ihrem Gedächtnis abrufen sollten, waren fast ebenso gut wie beim Lernen und Abrufen der Wörter an Land.
Alle Taucher waren aber schlechter, wenn sie die Wörter nicht dort abrufen konnten, wo sie sie sich eingeprägt hatten. Gleicher Kontext bei der Einspeicherung und beim Abruf eines Inhalts bedeutet bessere Erinnerung. Ähnlich plastisch und lebendig geht es im ganzen Buch zu, wenn die Autorinnen dem komplexen Phänomen Gedächtnis auf den Grund gehen, das verschiedene Sinneseindrücke zusammenfügt. Um diesem Zusammenspiel auf die Spur zu kommen, schildern die Autorinnen viele Experimente und das Leben von Patienten, die zum Beispiel alles vergessen oder alles erinnern. Sie haben zahlreiche Forscher interviewt und manchmal ziehen sie Romane heran, um ein Thema anschaulich zu machen. Wobei die Autorinnen Kontroversen nicht aussparen und sich vor Einseitigkeiten hüten. Bei der alten Streitfrage etwa, ob unsere Erinnerungen meistens stimmen oder meistens falsch sind, versuchen sie eine Synthese.
Jede unserer Erinnerungen balanciert zwischen Realität und Fantasie. Der Hauptteil der meisten Erinnerungen basiert auf wahren Ereignissen. Dennoch durchlaufen die Erinnerungen bei jedem Abruf einen Rekonstruktionsprozess. Dabei füllen wir die Lücken mit dem, was plausibel ist.
Wer sich vor allem für die biochemischen Details des Gedächtnisses interessiert, wird bei diesem Buch zu kurz kommen. Aber es bietet eine wunderbare Einführung in die Vielfalt des Gedächtnisses und seine Bedeutung für die menschliche Persönlichkeit.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Alle, die sich darüber wundern, wie viel sie vergessen und an was sie sich erinnern.
Erkenntnisgewinn?
Das Gedächtnis ist nicht alles, aber ohne Gedächtnis wären wir nichts.
Spaßfaktor?
Ein Sachbuch, das sich fast so spannend liest wie ein Roman.
Martin Hubert empfiehlt Nach Seepferdchen tauchen, ein Buch über das Gedächtnis. Von Hilde und Ylva Østby, Übersetzung Nina Heuer. Das Sachbuch ist im Berlin Verlag erschienen, hat 320 Seiten und kostet 24 Euro. Mit InSight, der jüngsten Mission der NASA, ist auch deutsches Gerät zum Mars geflogen. Die Landung liegt jetzt schon 3 Monate zurück, aber eines der spannendsten Experimente, der Maulwurf, ist jetzt erst ausgestiegen. Ab nächster Woche wird auf dem Mars gebohrt. Und um die Bohrarbeiten vorzubereiten, ist der Leiter der HP3-Mission, Tilman Spohn, vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln, ins Kontrollzentrum nach Pasadena gereist. Die letzten Vorbereitungen laufen. Zwischen 2 Sitzungen haben wir ihn erreicht.
Wir arbeiten nicht gerade Tag und Nacht, aber wir sind schon sehr fleißig dabei, uns auf die Operation dann vorzubereiten. Wir diskutieren ganz intensiv die Einstellungen, damit der Maulwurf auf dem Mars die richtige Leistung bekommt und auch die Zeitabfolge richtig gemacht ist. Das diskutieren wir nochmal intensiv durch und dann kommandieren wir das hoch. Damit werden wir den ganzen Montag verbringen und dann kann es losgehen.
In Pasadena werden also die letzten Feinheiten diskutiert. Was genau passiert gerade an der Landestelle?
Also an der Landestelle auf dem Mars wird heute mit der Kamera, die auf dem robotischen Arm angebracht ist, der die Instrumente ausgesetzt hat, wird die Umgebung unseres Instruments nochmal aufgenommen, und zwar in Stereo, sodass wir dann nachher rekonstruieren können, wie das dann da genau steht. Es wird außerdem nochmal geguckt, wie das Kabel, was das Gerät mit dem Lander verbindet, liegt, ob das nicht möglicherweise in der Nähe von irgendwas liegt, was scharfkantig sein könnte. Wenn wir dann am Freitag früh die Bilder unten haben, dann werden wir dann das Go geben und dann speichert er das dort ab und fängt am Dienstag früh hoffentlich an zu hämmern.
Hammer passt als Beschreibung eigentlich besser als Bohrer. Eine spitze Sonde wird Stück für Stück in den Boden getrieben, wenn alles gut geht, 5 Meter tief. Was messen Sie dabei?
Also das ist in der Tat richtig. Es ist kein Bohren, weil wir uns nicht drehen, sondern nur rein hämmern, also eine kleine Rammsonde sozusagen. Und dann messen wir beim Eindringen, messen wir in Schritten von 50 Zentimetern die Wärmeleitfähigkeit des Bodens. Die brauchen wir für unsere Wärmeflussbestimmung. Und wenn wir dann auf der Zieltiefe angekommen sind, dann messen wir auf dem Kabel, was wir hinter dem Maulwurf herziehen, messen wir die Temperatur des Bodens an 15 verschiedenen Punkten. Und das zusammen ergibt uns dann den Wärmestrom aus dem Innern des Planeten. Den Wärmestrom aus dem Innern des Planeten brauchen wir, um den Level von geologischer Aktivität, den der Planet heute noch hat, charakterisieren zu können.
Sie messen also den Energiefluss. Können Sie darüber hinaus vielleicht auch Aussagen über Wasser machen, über Wassereis?
Also Wasser und Wassereis ist jetzt nicht unmittelbar unser Ziel. Wir würden das sehen, wenn es also Wassereis im Boden gibt, dann würden wir das sehen können an einer sprunghaften Änderung der Wärmeleitfähigkeit, die wir dann messen würden. Wir wollen das aber auch nicht so gerne sehen, weil das würde unsere Messung stören, nicht? Denn dann wäre die Wärmeleitfähigkeit wahrscheinlich höher, als wir sie gerne hätten und der Temperaturanstieg geringer. Also das würde die Qualität unserer Messung dann negativ beeinflussen. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn wir dann Wassereis am Äquator, nicht, das ist mir ja gelandet, in relativ geringer Tiefe von Metern dann finden würden, wäre das eine wissenschaftliche Sensation. Und würde uns als solches erfreuen. Nicht? Hier haben wir sozusagen zwei Seelen, die in unserer Brust sind. Ja, auf der einen Seite dann also so ein überraschendes Ergebnis und auf der anderen Seite die Störung unserer eigentlichen Messung. Aber vernünftigerweise würden wir jetzt sagen, also das ist eigentlich nicht zu erwarten. Dazu sind wir zu nah am Äquator.
Wie sieht denn eigentlich die Landschaft aus, auf der InSight gelandet ist und damit auch Ihr Maulwurf?
Ja, also wir sind in einer Wüste gelandet. Der Boden ist rötlich. Wir sind in einem mit Sedimenten aufgefüllten Krater gelandet. Wir sehen am Horizont, sehen wir den Kraterrand so ein wenig als Hügel. Und wir sehen also kleine Kiesel in dem Sand liegen und auch einige größere Steine hier und da. Das heißt also eine Landschaft, wie man es also auf der Erde auch in einer Kaltwüste durchaus kennen würde, wenn man mal von der rötlichen Färbung etwas absieht.
Und wie hart ist der Boden? Wie nervös sind Sie, dass alles glatt geht?
Ja, also wir haben im Vorfeld größte Mühe walten lassen, um zu testen. Aber man muss dazu sagen, das hat noch nie jemand gemacht auf dem Mars. Insofern bleibt also eine gewisse Nervosität natürlich über. Man weiß auch nicht, ob nun wirklich dann auch keine Fehlkommandierung mal passieren könnte und so weiter, was es alles schon gegeben hat. Wir werden wahrscheinlich in den Nächten, bevor wir dann die Daten kriegen, vielleicht etwas eher unruhig schlafen.
Sagt Tilman Spohr vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Köln, aktuell in Pasadena am Jet Propulsion Lab. Von hier aus wird sein Team in den nächsten 2 Wochen den Maulwurf kontrollieren, der sich hoffentlich 5 Meter tief in den Mars bohren wird. Bei einer anderen Mission in Japan konnten die Verantwortlichen heute schon jubeln. Lennart Pyritz mit den Meldungen.
Die Raumsonde Hayabusa 2 ist erfolgreich auf dem Asteroiden Ryugu gelandet. Allerdings nur kurz. Die Raumsonde schoss ein Projektil in die Asteroidenoberfläche, um Staubproben zu nehmen, und kehrte dann wieder in eine Warteposition in der Umlaufbahn zurück. Das meldet die japanische Raumfahrtbehörde JAXA. Im weiteren Verlauf der Mission soll Hayabusa 2 den Asteroiden erneut beschießen, um Material von unter der Oberfläche zu gewinnen. Im kommenden Jahr soll die Sonde mit den Proben zur Erde zurückkehren. Im vergangenen Oktober hatte die Raumsonde bereits den deutsch-französischen Lander Masket über dem Asteroiden abgeworfen. Der Lander sammelte daraufhin rund 17 Stunden lang Daten auf Ryugu. Die Mission soll neue Erkenntnisse über die Entstehung unseres Sonnensystems und zur Abwehr von Asteroideneinschlägen liefern.
Und auch eine israelische Raumsonde ist erfolgreich gestartet, diesmal Richtung Mond.
Gestern haben wir in Forschung aktuell über das Projekt berichtet. In der vergangenen Nacht ist die Sonde namens Bereshit wie geplant mit einer Falcon 9 Rakete vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida abgehoben. Gut 30 Minuten nach dem Start wurde die Raumsonde von der Rakete abgekoppelt und in die Umlaufbahn der Erde gesetzt. Ihre Landung auf dem Mond wird für den 11. April erwartet. Nach den USA, Russland und China wäre Israel das 4. Land, das mit einem Raumschiff auf dem Mond landet. Die israelische Sonde wäre außerdem das erste privat finanzierte Mini-Raumschiff, das die Oberfläche eines anderen Himmelskörpers erreicht. Die Sonde wiegt etwa 600 Kilogramm und ist 1,5 Meter hoch. Sie soll eine israelische Flagge auf dem Mond aufstellen und dessen Magnetfeld untersuchen.
Eine synthetisch hergestellte DNA hat einen genetischen Code aus 8 Buchstaben.
Bei natürlicher DNA wird die genetische Information mit Hilfe von 4 Bausteinen in Form organischer Nukleinbasen kodiert. Die neue synthetische DNA enthält neben den 4 natürlichen Basen zusätzlich 4 künstlich produzierte. Der Name der synthetischen DNA ist passenderweise Hachimoji, japanisch für 8 Buchstaben. Die so erhöhte Informationsdichte könnte eventuell künftig genutzt werden, um Daten zu speichern. Die Wissenschaftler konnten auch nachweisen, dass ihre synthetische DNA sich mit Hilfe von Enzymen in RNA umschreiben lässt, sich also wie natürliche DNA verhält. Es könnte also sein, dass Leben, zum Beispiel auf einem anderen Planeten, nicht zwangsläufig immer auf 4 Nukleinbasen beruht oder beruht hat. Die Studie ist im Fachmagazin Science erschienen.
Forscher haben herausgefunden, wie sich das Federmuster von Vögeln ausbildet.
Bei flugfähigen Vögeln wie Hühnern und Enten wachsen die Federn in einer präzisen geometrischen Anordnung aus der Haut und breiten sich wellenförmig über den Körper aus. Das hat ein Forschungsteam der Universität Edinburgh beobachtet und beschreibt auch die zugrunde liegenden chemischen Signalwege im Fachblatt PLOS Biology. Die Wissenschaftler hatten unter dem Mikroskop bei verschiedenen Vogelarten die ersten Schritte der Federentwicklung noch vor dem Schlüpfen verfolgt. Bei Hühnerembryos beobachteten sie außerdem einzelne Zellen während dieses Prozesses.
In Venezuela breitet sich verstärkt Infektionskrankheiten aus.
Weil das öffentliche Gesundheitswesen des südamerikanischen Landes weitgehend zusammengebrochen ist, haben sich in den vergangenen Jahren von Insekten übertragene Krankheiten schnell ausgebreitet. Dazu zählen Malaria, Dengue und Zika-Fieber. Das berichtet ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin The Lancet Infectious Diseases. Zum Beispiel sei die Zahl der Malaria-Infektionen in Venezuela von knapp 30.000 im Jahr 2010 auf mehr als 400.000 im Jahr 2017 angestiegen. Dengue-Fälle nahmen zwischen 1990 und 2016 um mehr als das Vierfache zu. Von den Entwicklungen sind auch die Nachbarländer betroffen. Brasilien hat zum Beispiel von einer Zunahme importierter Malaria-Fälle aus Venezuela berichtet.
Die größte Biene der Welt ist nach knapp 40 Jahren wieder aufgetaucht.
Schwarz gefärbt und etwa so groß wie ein menschlicher Daumen ist die Wallace-Riesenbiene. Die Art war im 19. Jahrhundert vom britischen Naturforscher Alfred Russel Wallace entdeckt und zuletzt 1981 in freier Wildbahn gesichtet worden. 38 Jahre später nun hat ein Forschungsteam Exemplare der Riesenbienen auf einer entlegenen indonesischen Insel entdeckt. Darüber berichtet die Umweltschutzorganisation Global Wildlife Conservation, die auch aktuelle Fotos der Riesenbienen veröffentlicht hat. Der wissenschaftliche Name der Art ist Megachile Pluto. Im Vergleich zu einer Honigbiene sind die Tiere fast 4-mal so groß.
Sternzeit. 22. Februar. Warum die Erde ihren Mond verliert. Die Anziehungskräfte von Sonne und Mond sorgen für Ebbe und Flut an den Küsten. Und auch die Landmassen bewegen sich im Rhythmus der Gezeiten ein wenig auf und ab. Weniger bekannt ist, dass auch der Mond solchen Gezeitenkräften ausgesetzt ist. Und weil die Schwerkraft der Erde viel stärker als die des Mondes ist, ist die Wirkung in der Gegenrichtung auch viel stärker. Sie hat dazu geführt, dass der Mond der Erde immer dieselbe Seite zuwendet. Umgekehrt bremsen die Gezeitenkräfte des Mondes und der Sonne auch die Rotation der Erde ganz langsam ab. Vor 400 Millionen Jahren dauerte eine Drehung der Erde nur rund 22 Stunden. Diese Abbremsung der Erdrotation führt ihrerseits dazu, dass der Mond sich langsam von der Erde entfernt, derzeit um etwa 3 bis 4 Zentimeter pro Jahr. Grund dafür ist ein physikalisches Gesetz, das die Erhaltung des Drehimpulses vorschreibt und dessen Wirkung bei jeder Pirouettendrehung zu beobachten ist. Wenn die zuvor fest an den Körper gepressten Arme ausgestreckt werden, verlangsamt sich die Drehung deutlich. In gleicher Weise muss der Mond allmählich von der Erde abrücken, wenn sich die Erddrehung aufgrund der Gezeitenreibung verlangsamt. Bei den meisten anderen Planeten sind die Massenunterschiede zwischen Mond und Planet dagegen so groß, dass es zu keiner nennenswerten Gezeitenreibung kommt. Entsprechend stabil sind die Bahnen der Monde. Doch der Erdmond bremst die Erde, driftet dadurch allmählich davon und wird am Himmel immer kleiner und kleiner.
Die Klimaschutzpläne aus dem Bundesumweltministerium stoßen auf Widerstand. Dazu mehr nach den Nachrichten in Wirtschaft und Gesellschaft. Und wie ein Mobilfunknetz sicher werden kann gegen Spionage und Sabotage, das erfahren Sie in Wissenschaft im Brennpunkt am Sonntag um 16:30 Uhr. Ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.